Heute werden wir über das Fundament uns Gedanken machen. Am Freitag, ich lade euch ein, das ist also Fortsetzung auch von dem Thema Kämpfe den guten Kampf des Glaubens, erkenne die Zusammenhänge. Du wunderst dich, warum passiert etwas? Wir sind vernetzt von Gott her, von der unsichtbaren Welt, wir sind vernetzt. Und das sind Dinge so, die mit uns in unser Leben hineingreifen und wir fragen, wo kommt das her? Irgendwo ist vielleicht eine Tür offen oder irgendwo ein Kanal offen. Und heutzutage über so Handy, da kommst du überall rein. Ich war mal mit ein paar Bekannten, wusste ich nicht, aber die Amerikaner, es waren amerikanische Geschwister, die haben da ihren Laptop dabei und die sagen, wir werden hier surfen, wir gehen ins Internet. Und zwar Sony hat in dem Sony Center am Potsdamer Platz einfach, jeder kann sich einklicken und kann surfen, ist im Internet drin und du wunderst dich, wie man das macht. Oder auch jetzt, wo unsere Wohnung ist, die afrikanischen Geschwister, die sagen, warum habt ihr kein Telefon? Mittlerweile haben wir rausgekriegt, dass wir gar kein Telefon brauchen. Wenn die Laptop mitbringen, da sind so viele Internetcafés in der Gegend und da surfen sie frei von den Internetcafés. Also da ist so viel Energie, würde ich so sagen, oder so viel Spannung oder so viel Empfang, dass man vom Zimmer aus, ohne dass man verkabelt, ohne dass man verbunden ist, ohne dass man einfach surfen kann ins Internet, die laden da ihre Post, lesen ihre E-Mails, verschicken ihre E-Mails und so weiter. Und genau so was in der sichtbaren Welt, in der natürlichen Welt, in der technischen Welt passiert, genau das gleiche passiert auch in der geistlichen Welt. Du wunderst, wer auf deine Kosten surft, wer auf deine Kosten irgendetwas anstellt und die wird es dann nachher in die Schuhe geschoben. Du bist es gewesen, obwohl du gar keine Ahnung von Dingen hast. Erkenne die Zusammenhänge, wie das alles so in der unsichtbaren Welt einfach zusammenhängt und wie das da ist. Heute würde ich eine Bibelstelle lesen aus Philipper Kapitel 4. Wir werden nachher noch eine ganze Menge von Bibelstellen lesen, aber zuerst mal Philipper Kapitel 4 und da heißt es, und der Friede Gottes, der alles Verstehen übersteigt, wird eure Herzen und eure Gedanken in der Gemeinschaft mit Jesus Christus bewahren. Der Friede Gottes. Wir sprechen über das Fundament. Ich meine nicht auf Stein. Ich meine auch nicht auf dem Fels. Sondern ich meine den unsichtbaren Fels, Jesus Christus. Die Fundamente für Seele, Geist. Fundamente für unsere Seligkeit. Fundamente für unsere Erlösung. Fundamente und die richtigen Fundamente. Und ich spreche heute Abend oder heute Nachmittag über Fundamente des unsichtbaren Lebens. Ich führe zwei Leben. Sie haben gesagt, ich besuche zwei Gemeinden. Eine Gemeinde hier, wir hier haben, mit Höhen und Tiefen. Und eine Gemeinde, die nur Höhen kennt. Nur Halleluja kennt. Nur im Höhenchor gesungen wird. Mit allem drum und dran. So eine Gemeinde kennst du gar nicht. Die gibt es gar nicht in Deutschland. Und das gibt es gar nicht auf dieser Welt. Die andere Gemeinde, die ich besuche. Und von dieser Gemeinde kriege ich die Inspiration von dem Pastor dort. Und dieser Pastor ist Jesus Christus. Und sein Diakon und sein Diener ist der Heilige Geist. Und dieses ausführende Organ. Und die arbeiten zusammen. Diese unsichtbare Gemeinde. Geschwister, wir sind eingeladen zu der Gemeinschaft mit dem Vater, dem Sohn und dem Heiligen Geist. Das ist diese große Einladung. Und die gebe ich weiter. Was nützt es, wenn wir so viele Leute haben von Doktor, Professoren und Ingenieure und Diplomas, Menschen, das nützt alles nichts. Wir brauchen die Gemeinschaft mit dem Vater, mit dem Sohn und mit dem Heiligen Geist. Wenn wir das haben, dann sind wir die gesegnetesten Menschen auf dieser Erde. Der Friede Gottes, der alles Verstehen übersteigt, wird eure Herzen und eure Gedanken in der Gemeinschaft mit Christus, also mit dem Vater, mit dem Sohn und mit dem Heiligen Geist bewahren. Das gibt uns Halt, das gibt uns Stabilität. Der Friede Gottes hält uns zusammen. Der Friede Gottes macht uns stark. Lieber Vater, ich danke dir, dass du uns diesen Frieden heute Abend schenkst und dass du unsere Seele nicht auf materielle, sondern auf immaterielle Werte gründest und dass wir ein Fundament haben, das nicht erschüttert wird. Und Heiland, bevor du zum Vater gegangen bist, hast du gesagt, meinen Frieden gebe ich euch. Nicht wie die Welt ihn gibt. Der Weltfriede hält nicht lange, aber der Friede Gottes hält Ewigkeiten, besteht Ewigkeiten. Und wenn du den Frieden Gottes in dir hast und der Friede Gottes dich umgibt und dich überstülpt, dieser Friede Gottes, dann kann draußen in der Welt alles passieren. Da kann alles genommen werden, da kann alles drunter und drüber gehen. Du bleibst ruhig. Mitten im Auge des Orkans bist du gelassen und getröstet. Paulus sagt einen weiteren Gedanken noch als Einstieg hier zu diesem, und der Friede Gottes bewahre euch, oder dieser Friede Gottes begleite euch, oder dieser Friede Gottes sei mit euch. Dann sagt er zuerst ein paar Verse davor, sorget euch um nichts. Wenn du den Frieden Gottes hast, machst du dir keine Gedanken mehr über das Essen, keine Gedanken mehr über die Kleidung, keine Gedanken, wie wird es alles ausgehen. Du weißt, es wird alles gut werden, wenn ich den Frieden Gottes habe. Dieser Friede Gottes ist Gegenstück von Angst. Der Friede Gottes ist Gegenstück von Panik. Der Friede Gottes ist Gegenstück von all den äußeren Einwirkungen, was so auf uns einstürzt. Du sollst, du musst und du kannst nicht und was es auch immer ist. Lass uns entdecken, das Fundament, den Frieden Gottes. Und darauf bauen wir weiter. Wo der Friede Gottes nicht da ist, kann es noch so still, noch so laut, noch so wunderbar sein. Es ist der Tod im Topf, der Friede Gottes. Heute Abend geht es mir ums Reich Gottes. Das Reich Gottes, das ist die Grundlage, auf die wir weiterbauen. Und ins Reich Gottes, da hineinzukommen, dann kannst du dein Auto nicht mitnehmen, deine Klamotten nicht mitnehmen. Um in das Reich Gottes hineinzukommen, kannst du alles Sichtbare nicht hineinnehmen. Nicht einmal deinen Mitmenschen, deine Freunde, deine Bekannte, deine Gemeinde, dein Haus, dein Besitz. Du kannst nichts mit hineinnehmen. Ins Reich Gottes, so wie man nackt in diese Welt kommt, so geht man. Und jetzt halte dich fest, nackt auch aus dieser Welt und geht man nackt ins Reich Gottes. Jetzt haben wir's. Nackt sind wir in diese Welt hineingekommen, nackt gehen wir in das Reich Gottes. Ich nehme nichts aus dieser Welt mit. Nichts. Gar nichts. Absolut gar nichts. Ja. Und jetzt geh nackt. Und deshalb, es geht um das Reich Gottes. Deshalb sagt Jesus, Teufel, du kannst mir anbieten, was du willst. Mein Reich ist nicht von dieser Welt. Und ich habe noch eine andere Speise, sagt er. Was hat er wohl gegessen? Das Reich Gottes hat andere Grundlagen, eine andere Basis. Es ist Geist, es ist unsichtbar und es ist ewig. Das ist Reich Gottes. Und da komme ich mit meinen sterblichen Zellen, mit meinem Material, das ich zusammengehortet habe, komme ich gar nicht rein. Jesus sagt, wer nicht absagt allem, was er hat, kann nicht mein Jünger sein. Also dieses Absagen. Wenn wir den Frieden Gottes haben wollen, müssen wir lernen, mit nichts zu leben. Jetzt schon. Denn nachher drüben geht es genauso weiter. Mit nichts auszukommen. Gott will uns in sein Reich bringen oder hineinführen. Und da, dort herrscht drüben im Jenseits, und wir haben ja diese Woche gehabt, Rüsttage, und da ging es nur um Jenseits oder fast immer um Jenseits. Und wenn wir den Blick im Jenseits haben und das Jenseits mal gesehen haben, dann wissen wir, dort lebt man anders wie hier. Dort wird man nicht mehr heiraten und sich auch nicht mehr trauen lassen. Dort werden wir den Engeln gleich sein. Das ist schon eine andere Sache. Da hört schon eine Problematik auf. Und dort werden wir auch keine Kinder mehr kriegen und auch keine Kinder mehr erziehen müssen. Dort wird alles anders sein. Nicht mehr so auf dieser Welt. Und in der Bibel, wenn ich die Offenbarung lese, letzte Kapitel, und da ist die Schnittstelle von hier nach drüben. Da wird kein Leid mehr sein. Da wird keine Ärzte geben, keine Krankenhäuser mehr geben, keine Apotheker mehr geben, keine Medizin mehr geben. Da wird kein Geschrei mehr sein, kein Lärm. Da wird keine Träne mehr sein. Das heißt, alles, was hier passiert, was uns so zu schaffen macht, ist irdisch. Das nehmen wir gar nicht mit. Kommt gar nicht rein. Wird gar nicht reingelassen. Wenn wir nachher am Tor der Ewigkeit stehen. Dort ist ein ganz anderer Lebensstil. So, und jetzt sind wir als Kinder Gottes. Meinen Frieden gebe ich euch. Das ist dieser Gedanke. Jetzt sind wir als Kinder Gottes. Wir müssen uns entscheiden, hier oder da. Und wir haben manchmal ein Problem. Wir tanzen auf zwei Hochzeiten. Versuchen, auf zwei Stühlen zu sitzen. Und wir müssen diese Welt verlassen. Jesus kommt zum reichen Jüngling. Oder nein, der reiche Jüngling kommt zu Jesus. Und sagt, guter Meister, was muss ich tun, um das Reich Gottes zu bekommen? Und weißt du, was der Herr Jesus sagt? Verkaufe alles, was du hast. Oder zuerst mal halte die Gebote. Aber dann das Zweite. Die Gebote halten wäre nicht das Komplizierteste gewesen. Aber was ihm zu schaffen gemacht hat, verkaufe alles, was du hast und gib's den Armen. Und dann wirst du einen Schatz im Himmel haben. Du wirst gesegnet. Du wirst einen Schatz im Himmel haben, wenn du hier gelernt hast, alles herzugeben. Verkaufe alles, was du hast. Und spende nicht mir, sagt Jesus, sondern gib's den Armen, behalte nichts. Nicht, du musst auch mir nicht geben, auch nicht dem Reich Gottes und nicht der Gemeinde Jesu und wem auch immer, der Kirche. Nein, gib den Armen und dann wirst du einen Schatz im Himmel haben. Wir müssen uns entscheiden, Reich Gottes oder die Reiche dieser Welt. Macht in dieser Welt oder Macht und Autorität im Reich Gottes. So, wir müssen uns entscheiden. Heute Nachmittag, mein Element, ich versuche es immer mehr, ist das Reich Gottes. Das ist mehr und mehr Reich Gottes. Dass wir das Reich Gottes anziehen. Dass wir in das Reich Gottes eintreten. Dass wir Teilhaber des Reiches Gottes werden. Mehr und mehr. Immer mehr Anteile einkaufen. Und sich verdienen oder wie auch immer. Reich Gottes, ich möchte es vielleicht so vergleichen, so wie für einen Fisch das Wasser, das Element ist, für den Vogel die Luft, so ist für uns Glaubende Reich Gottes, die unsichtbare Welt, die Gegenwart Gottes, die Herrlichkeit Gottes, unser Lebenselement. Und da muss man hinkommen, dass das Reich Gottes unser Lebenselement wird. Im Reich Gottes kann man nichts kaufen. Da gibt es keine Kreditkarten, da gibt es kein Geld, keine Währung. Dort wird man nur beschenkt. Und deshalb, wer heute ins Reich Gottes hineinkommen möchte und Teilhaber des Reiches Gottes werden möchte, der muss jetzt schon lernen, sich beschenken zu lassen. Schon ein Geheimnis. Und dann die Geschenke auszupacken. Das ist das Geheimnis des übernatürlichen Lebens, dass wir uns beschenken lassen, und zwar in allen Dingen. Und dann noch eine Stufe höher, das Geheimnis des Reiches Gottes. Sie werden weder bauen, noch pflanzen, noch irgendetwas dergleichen tun. Sie leben auf übernatürliche Art und Weise. Es wird ihnen gegeben. Und Jesus sagt, das Reich Gottes ist gleich wie Sperling, die Lilie im Tale. Sie weben nicht, sie sammeln nicht, sie horten nicht. Aber es wird ihnen gegeben. Der himmlische Vater weiß, was es braucht. Das ist Leben im Reich Gottes. Und dann merkst du, wie weit wir weg sind. Es gibt keine Versicherung dort, keine Krankenkasse. Das wird man alles gar nicht mehr brauchen. Im Reich Gottes brauchen wir ganz andere Grundlagen, ganz andere Fundamente, damit sie die Ewigkeit aushalten. Damit wir dort zurechtkommen. Wir brauchen eine andere Basis. Das Reich Gottes ist nicht von dieser Welt. Wer das Reich von dieser Welt, so sagt Jesus, meine Diener würden kämpfen. Wir kämpfen auch nicht mit Fleisch und Blut und mit natürlichen Waffen, sondern mit übernatürlichen Waffen. Der Friede Gottes als Fundament. Das ist, was ich hier rausstellen möchte, bevor wir beten. Was bleibt in unserem Leben, wenn alles gegangen ist? Wer bleibt bei uns? Wer bleibt bei dir, wenn du diese Erde verlässt? Nicht einmal deine Mutter oder dein Vater, nicht einmal deine Geschwister, nicht einmal dein Pastor. Wer bleibt an deiner Seite, wenn du diese Erde verlässt? Und wir müssen alle eines Tages sterben. Ich habe noch nie einen gesehen, der noch nie gestorben ist. Alle sind bisher gestorben. Auch Jesus musste sterben. Er kam in diese Welt zu sterben. Und die noch nicht gestorben sind, die werden auf diese Erde zurück müssen und zum Sterben. Wenn also einer glaubt, er könnte sich da vorbeimogeln, der ist auf dem Holzweg. Die zwei Zeugen aus der Offenbarung, die müssen extra auf diese Erde kommen, um zu sterben. Und ihre Leichname werden 3,5 Tage in Jerusalem liegen und alle Welt wird den Kopf schütteln und sagen, was, guck mal an. Und dann werden sie auferstehen. Denn wir sind von Gott bestimmt zu sterben und zum Auferstehen. Das ist unsere Bestimmung. Denn nur das, was gestorben ist, wird auch auferstehen. Dieses Fundament. Was bleibt für die Ewigkeit? Was bleibt für immer? Der Friede Gottes. Das, was du im Herzen hast. Der Friede Gottes möge unser Herzen erfüllen. Wir sollten unsere Zeit, unsere Kraft und so weiter für das Bleibende, für das Ewige einsetzen und nicht für so vergänglichen Plunder, der so schnell vergeht, da und dort und so weiter. Nicht nur für, und wir sollten das Ewige suchen und nicht flüchtige Begegnungen, so guten Tag und so weiter, und dann siehst du die Leute nicht mehr wieder. Nein, wir sollten etwas haben, der immer und alle Zeit und ewiglich bei euch bleibt. Der Friede Gottes. Ein Fundament ist die Gegenwart des Heiligen Geistes. Und dieser Tröster, Jesus sagt, ich werde den Vater bitten und der wird euch einen Tröster senden und der wird bei euch bleiben ewiglich. Ist das nicht wunderbar? Der Heilige Geist bleibt ewiglich. Also nicht was Vorübergehendes, sonst sind wir drüben Bettler. Wir brauchen was Bleibendes. Ein Leben ohne diese Fundamente, dem Frieden Gottes und dem Heiligen Geist, ist eine Verschwendung. Ist eine totgeschlagene Zeit. Dem Herrgott die Zeit gestohlen. Und Gott möge uns helfen, dass wir unserem Leben tragende Fundamente geben. Und jetzt bei dem Frieden Gottes, lasst uns bleiben. Wir brauchen etwas, das das ganze Universum zusammenhält. Der Friede Gottes. Der Friede Gottes. Die Fundamente, die Welt zusammenhalten, sind unsichtbare Fundamente. Der Friede Gottes. Etwas Unsichtbares. Zeig mir den Frieden Gottes. Zeig mir die Herrlichkeit Gottes. Zeig mir die Größe Gottes. Zeig mir das. Kannst nicht. Es ist etwas Inneres. Es ist schön zu wissen, wenn ich so von dem neuen Jerusalem lese, Offenbarung 21, Vers 19, nur ein Teil, Vers 19 nur, Offenbarung 21. Die Grundsteine des neuen Jerusalems, der Stadt Gottes, das sind nicht alte, billige Steine irgendwo aus dem Berg, sondern das sind Edelsteine. Glänzende, wunderbare, unterschiedliche Edelsteine. Auch darauf baut sich das Reich Gottes. Edelsteine sind wertvolle Steine, bleibende Steine. Steine bleiben ewig. Und gerade Edelsteine, die überdauern, um die wird gekämpft. Edelsteine, sie zeugen von Festigkeit und Glanz, solche Steine. Das Reich Gottes besteht nicht aus Essen und Trinken, nur vorübergehende Dinge, sondern aus Friede und Freude im Heiligen Geist. Das ist Reich Gottes, Edelsteine. Wie viele Edelsteine hast du in deiner himmlischen Sammlung oder geistlichen Sammlung? Wir sprechen über die Fundamente, bleibende Fundamente, wertvolle Fundamente, ewige Fundamente. Und das sind Edelsteine. Unbezahlbare Steine, das sind Edelsteine. So ein Klumpen, Jaspis oder Saphir oder Jaspis. Ja, du weißt schon, die Steine. Diese ganzen herrlichen Steine, ist unbezahlbar. Schon ein kleines Funkelchen ist unbezahlbar. Und geschweige denn die Fundamente. Und für die Fundamente einer Stadt, da brauchen wir riesige Steine. Ganze Blocks. Und das nimmt Gott als Baustein. Du brauchst etwas Festes, Bewährtes. Etwas Staunenswertes, Einmaliges, Besonderes. So, das sind Fundamente. Fundamente haben eine erhaltende Kraft. Ohne Fundamente, ein Haus ohne Fundamente ist ein Bluff. Da kannst du einen Schuppen draufbauen oder ohne Fundamente. Selbst ein Schuppen braucht Balken links und rechts, was ihn hält. Und wir brauchen eine Kraft, die uns zusammenhält. Die unsere Seele zusammenhält, den Leib zusammenhält, den Geist zusammenhält, uns mit anderen Geschwistern zusammenhält, uns mit Gott zusammenhält. Diese Fundamente brauchen wir, denn wenn Gott in unser Leben hineinkommt, bebt die Erde. Und immer wenn Gott die Erde betritt, gibt es Erdbeben. Das war Berg Sinai, das war, als Jesus auf dieser Erde war, insbesondere die Erlösung vollbrachte. Und auch bei der Wiederkunft Jesu, Matthäus 24, die Erde bebt. Immer wenn Gott die Erde betritt. Und du brauchst etwas, das sogar alle Erschütterungen standhalten kann. Das ist der Friede Gottes. Der Friede Gottes hält allen Erschütterungen stand. Gut, wir gehen ein Stückchen weiter. Was hält und trägt und erhält dich? Wir wollen jetzt mal ein bisschen geistlich werden. Und ich möchte von Jesus ein bisschen was sagen. Johannes Evangelium beginnt, das Wort ward Fleisch und wohnte unter uns. Das Wort ward Fleisch. Wir haben jetzt von Fundament gehabt. Heiliger Geist wird ewig bei uns bleiben. Und jetzt von Jesus, das Wort ward Fleisch. Das Wort ward Fleisch. Das Fundament des Universums wurde lebendig. Das Wort Gottes, Jesus Christus, der Sohn Gottes, wurde Fleisch. Und jeder, der leugnet, dass Jesus nicht im Fleisch gekommen ist, sagt die Bibel, ist ein Antichrist. Also unser Glaube hängt sehr stark mit dem Wissen und Bewusstsein, Jesus ist ins Fleisch gekommen. Und nicht nur, dass er ist und gewesen ist im Fleisch, sondern er ist in meinem Fleisch. Nicht, dass er nur irgendwo mal in Palästina rumgeirrt ist. Nein, er ist in mein Leben hineingekommen. Das Wort ward Fleisch. Gott wurde durch Jesus ein Lebewesen. Hier auf dieser Erde. Halt es fest. Gott wurde ein Lebewesen, so wie eine Fliege, ein Elefant, ein Riese. Ein Lebewesen. Zum Anfassen, zum Fragen, zum Streicheln, zum Schlagen. Man hat ihn gekreuzigt, man hat ihn nicht verstanden. Den Sohn Gottes. Aber er wurde ein Lebewesen. Und wir sahen an ihn die Herrlichkeit Gottes. Wir sahen an Jesus, als er ein Lebewesen wurde. Gott wurde Lebewesen. Bisher, was wir von Gott wussten, ist nur Fantasie gewesen. Nur Abstraktes. Nur Vorstellung. Nur Idee oder Ideale. Oder Gesetze. Schwarz auf weiß, auf Papier was. So ein Buchstaben. Aber jetzt durch Jesus wurde Gott Fleisch. Ist das nicht großartig? Und wohnte unter uns. Wurde an Gebeten sogar so empfunden und erfunden wie wir. Jesus wurde Fleisch. Jetzt gehe ich noch ein Stückchen weiter. Unsere Grundlage. Er ist unsere Nahrung. Jesus ist unsere Speise. Beim Abendmahl oder als er über das Brot spricht im Johannes Evangelium Kapitel 6. Er sagt, wer mein Fleisch nicht isst und mein Blut nicht trinkt, hat keinen Teil an mir. Da kann ich göttlich werden. Da kann ich heilig werden. Da kann ich gerecht werden. Da kann ich gesund werden. Wer mein Fleisch nicht isst, also Fleisch ist nichts für Vegetarier, deshalb sind vielleicht manche Vegetarier heute nicht da. Nichts für Vegetarier. Für Kannibalen ist das was. Wer mein Fleisch isst, also das ist ja verrückt, das muss in den Ohren der Juden verrückt geklungen haben. Wer mein Fleisch isst und mein Blut trinkt, furchtbar. Aber das ist der einzige Weg, wie wir göttlich werden können. Wie wir Christus in uns aufnehmen können. Das ist der einzige Weg. Jesus wurde Fleisch, wurde einer von uns. Hat unsere Natur angenommen. Und jetzt über das Essen Jesu, sein Fleisch essen, werden wir teilhaftig der göttlichen Natur. Wir müssen nur verstehen, das sind ein bisschen Geheimnisse. Aber Gott wird dir helfen, dass du es verstehst, dass du das Fundament entdeckst für dein Leben. Und deshalb, ich möchte sagen, fast das Größte und Heiligste ist das Abendmahl. Egal, was wir darüber denken, welche Einstellung wir haben, wer mein Fleisch nicht isst und mein Blut nicht trinkt, hat keinen Teil an mir. Das hält unsere Erinnerung an Jesus immer wach und lebendig. Der Friede Gottes, das ist das Fundament, das uns hält. Der Friede Gottes, ich habe Jesus in mir. Nicht irgendwo, wenn ich nämlich gegessen habe, habe ich das verinnerlicht. Ist ein Stück von mir geworden, der Friede Gottes. Die Kraft Gottes, die Herrlichkeit Gottes. Und der Friede Gottes, das ist das Große in dieser Welt, das ich dir weitergeben möchte heute. Die Grundlage für mich, also für mich war es so ein großes Erlebnis und eine große Erfahrung, als mir klar wurde, dieses Aha-Erlebnis. Gott, nicht mein Friede, nicht meine Beruhigung, auch nicht meine Beruhigungstabletten und mein Baldrian und alle Mittelchen, die mich zur Ruhe setzen, auch meine Entspannungsübungen. Ich kann mich entspannen, wie ich will. Ich kann schlafen im Liegestuhl, so viel ich will. Ich habe keinen Frieden. Der Friede ist ein Geschenk des Himmels. Meinen Frieden gebe ich euch. Nicht wie die Welt, sondern diesen bleibenden, ewigen Frieden. Der Friede Gottes. Du wirst von außen versorgt, von außen gedeckt, von außen geschützt, von außen geführt. Das ist doch Fundament. Ist nicht materiell, auch nicht geistlich. Es ist göttlich. Meinen Frieden gebe ich. Weißt du, ich kann Frieden an mir ausdenken. Jetzt machen wir, also es ist nicht richtig, dass wir uns streiten. Bitte, wir schließen Frieden. Das ist ein billiger, primitiver, menschlicher Friede. Der göttliche Friede ist, wo Gott sagt, dir sind deine Sünden vergeben. Und nur von Gnade bei Gott. Das ist Friede. So, der Friede Gottes ist, er sorgt für mich. Ich zerbreche meinen Kopf nicht. Er sorgt für mich. Ich sorge auch nicht, wie werde ich jetzt heilig, sondern er sorgt dafür, dass ich heilig werde, dass ich gerecht werde, dass ich gut werde, dass ich stark werde. Er sorgt für mich. Der Friede Gottes. Ich muss mich nicht abstrampeln. Nämlich, viele Menschen haben eine Leistungsreligion. Ich muss was tun. Und sie haben gute Werke als Fundament. Gute Taten. Der Friede Gottes. Ich entwickle mich von selbst. Und es wächst alles automatisch. Wenn ich nur in Gott bin und Gott in mir, dann wächst alles automatisch, entwickelt sich alles automatisch. Ich kenne den Herrn automatisch, ich habe Sehnsucht nach dem Herrn automatisch. Ich habe Liebe. Wenn ich den Herrn habe in mir, dann muss ich nicht bitten, lieber Gott, schenk mir bitte mehr Liebe. Wir haben uns angewöhnt, Herr, schenk mir mehr Geduld. Herr, schenk mir mehr Sanftmut. Herr, schenk mir mehr Reinheit. Vergiss das alles. Wenn du Jesus in dir hast, hast du alles, was er hat. Und hast auch den Frieden Gottes. Wenn du Jesus in dir hast, hast du den ganzen Himmel in dir. Da musst du nicht irgendwas bitten. Er speist und nährt unsere Seele, dieser Jesus. Wenn wir ihn aufnehmen und ihn einladen in unsere Mitte. Er gießt den Heiligen Geist in unsere Herzen, lässt uns ruhig werden, und zwar von oben her. Das ist als so, als wenn du eine Morphiumspritze gekriegt hättest. Die Schmerzen sind weg. Wenn Jesus in dein Leben kommt, ist kein Platz für Schmerzen. Ist das nicht wunderbar? Kein Platz für Sorgen. In der Bibel heißt es, und Gott selbst, das ist für mich so groß geworden, und Gott selbst wird all euren Mangel ausfüllen mit seinem Reichtum. Es ist nicht nur, dass Gott uns ein bisschen hilft, nein, Gott selbst, seine Gegenwart füllt meinen ganzen Mangel aus. Verstanden, Kapitel? Seine Gegenwart füllt meinen ganzen Mangel aus. Mir fehlt sonst nichts, an nichts mehr. Und ich vermisse auch nichts mehr. Und deshalb, wenn Menschen noch irgendetwas in ihrem Leben vermissen von irgendwelchen Dingen, dann ist es so, sie haben Jesus nicht ganz begriffen, was Jesus wirklich ist. Dann haben sie irgendwo Mangel. Gott selbst füllt all unseren Mangel. Genauso wie Psalm 23. Der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Gott hat uns alles gegeben. So, esse Jesus und Jesus isst dich auf. Wir tauschen es aus. Ich gebe meine Sachen dem Herrn. Ich schenke meine Minderwertigkeit. Ich schenke meine Schmerzen, meine Krankheiten, meine Seuchen, meine Anfechtungen. Das gebe ich alles. Herr, hier hast du, damit du mal Menschsein kennenlernst. Aber auch gleichzeitig auf der anderen Seite gibt er uns seine Göttlichkeit. und wir erleben diesen geistlichen Stoffwechsel. Darf ich das mal so vielleicht nehmen, diesen geistlichen Stoffwechsel? Er gibt mir seins und ich gebe mir meins. So, und wir tauschen uns aus. Und wir werden dann von Gott versorgt. Von Gott auf übernatürliche Art und Weise versorgt. Der Friede Gottes versorgt uns mit allem, was wir brauchen. Und die Seele, deine Seele, weil es göttlich ist, halte ich fest. Deine Seele ist göttlich und die Seele ist unersättlich. Die kriegt nicht genug. Deine Seele kriegt nicht genug. Die sehnt sich immer gefüttert und hat wieder Hunger. Und deshalb sagt auch Jesus, was nützt es, wenn der Mensch die ganze Welt gewinnt und nimmt Schaden an seiner Seele? Die Seele ist unersättlich. Deshalb, du brauchst etwas, das den Hunger der Seele stillt, aber nur für ein paar Minuten. Das ist wieder Hunger. Wie der Hirsch schreit nach Wasser, so schreit meine Seele Gott nach dir. Unersättlich. Die Seele ist etwas Göttliches und kann nur durch Gott selbst gesättigt und befriedigt werden. Gesättigt und befriedigt werden. Die Seele kommt aus dem Atem Gottes. Und der Mensch wurde eine lebendige Seele. Also die Seele ist etwas Ewiges. Und deshalb, deine Seele braucht ewige Fundamente, ewige Grundlagen. Für die Seele gibt es auf dieser Erde nichts Vergleichbares, Gleichwertiges. Nur Gott kann den Hunger der Seele ausfüllen. Deshalb auch in der Seligpreisung heißt es einmal, selig sind die geistlich Armen. Und ich meine nicht, die dumm sind, sondern die immer Hunger haben, nie ersättlich, nie satt sind, die immer mehr verlangen, mehr von Gott, mehr von dem Herrn, mehr von seiner Gnade. Und deshalb nur Gott selbst kann deiner, meiner Seele dienen und helfen. Und deshalb dieser Gottesdienst, wenn wir von Gottesdienst sprechen. Herr, diene meinem Hunger. Und deshalb sagt er, im Angesicht deiner Feinde decke ich den Tisch, schenke dir voll ein. Nur Gott kann deinen wahren inneren Hunger stillen. Alles andere, der Pastor oder die Geschwister, die Freunde oder auch Supermarkt, kann dir diesen Hunger nicht stillen. Gott gab seinen Sohn, Gott gibt seinen Heiligen Geist. In 1. Korinther Kapitel 3 schreibt Paulus von Vers 1, ich konnte vor euch nicht wie vor Geistlichen reden. Die Korinther, die sind fleischlich gesinnt gewesen. Und wir sind vielleicht auch fleischlich gesinnt. Wir wollen sehen. Ihr wart noch irdisch eingestellt, unmündige Kinder in Christus. Milch gab ich euch zu trinken, statt fester Speise. Denn diese konntet ihr jetzt noch nicht ertragen, denn ihr seid immer noch irdisch eingestellt. Oder seid ihr nicht irdisch eingestellt, handelt ihr nicht mehr menschlich, wenn Eifersucht unter euch herrscht? Also du siehst, ein Fundament, Eifersucht, Neid, macht uns zu fleischlichen Menschen, den anderen nichts gönnen, den anderen beneiden. Geistlich eingestellte Menschen sind, die geben alles Gott, die geben Gott die Ehre, die danken Gott für alles, die sind Gott hingegeben. Paulus sagt, mit Milch habe ich euch gefüttert. Warum hat er sie nicht mit Fleisch genährt? Weil sie fleischlich eingestellt waren. Sie waren ein Teil dieser Welt. Sie dachten irdisch, sie dachten nur an sich selbst. Sie dachten nur, hier wie ich gelesen habe, ihr seid irdisch eingestellt gewesen. Ihr konntet es nicht ertragen, weil sie Eifersucht, Neid und so weiter in ihrer Mitte hatten. Sie waren ein Teil dieser Welt. Und solange wir noch ein Teil dieser Welt sind, haben wir eine irdische Einstellung, haben wir fleischliche Einstellung. Da holen wir unsere Kraft von den Menschen. Und weißt du, Paulus schreibt weiter, wenn ihr euch zankt und streitet, seht zu, dass ihr euch nicht auffrisst. Wenn du nicht die Speise Jesu hast, Jesus als dein Fleisch, wenn du dich nicht an Jesus festbeißt, beißt du dich an deine Geschwister fest. Deshalb sind auch manche so mager, nur noch Haut und Knochen, weil viele sich da festgebissen haben. Wenn ihr euch zankt und streitet, seht zu, dass ihr euch nicht auffrisst. Die Korinther waren fleischlich eingestellt. Blutschande sogar heißt es, wovon nicht einmal die Heiden was wissen zu berichten. Also so haben sie sich aneinander festgebissen. Sie waren nicht von der Welt getrennt. Sie waren also nicht groß auf Gott eingestellt in dieser Zeit. Und wir haben Sorgen, Probleme und so weiter. Wenn wir weltlich eingestellt werden, wenn wir nur nach dem Irdischen sehen und nicht nach dem Himmlischen. Jesus hat keinen Mangel gehabt. Und ich meine, er hat nicht einmal Platz gehabt, wo er hinlegt, sein Haupt hinlegt. Also er ging durch Tiefen, er kannte, was Mangel ist, aber er sagte, mein Vater im Himmel sorgt für mich. Und das ist wunderbar. Wir sind weltorientiert, statt gottorientiert. Wir denken immer weltlich, wir denken immer menschlich, wir denken immer, wie geht's weiter? Aber Gott kann mit nichts sehr viel bewirken. Lasst uns mehr auf das Unsichtbare schauen. Und das ist auf Jesus, viel mehr auf Jesus. Am Anfang hatten die Korinther keine Probleme mit der Welt. Aber erst später hat der Feind irgendwie reingebracht Dinge, hat verschiedene Sünden in ihrer Mitte etabliert und eingebracht und so weiter. Und sie wurden eifersüchtig aufeinander. Der ist mehr, der ist besser, der ist apollisch, der ist käfisch, der ist paulisch, der ist christlich und so weiter. Der ist was Besonderes. Sie haben aufeinander geschaut und dann fragte, wer ist was und wer ist wer? Christus ist doch alles in allem. Christus ist doch alles in allem. Wenn wir uns nicht an Christus halten, wir werden fleischlich. Unser Fundament ist Jesus und Jesus und Jesus. Was ist unser Fundament? Und nochmals Jesus. Deshalb hat er ihnen kein Fleisch mehr gegeben. Du kannst nicht dieses Fleisch und dieses Fleisch essen. Welt und Christus. Paulus sagt, die Korinther lebten menschlich. Sie wandelten nicht mehr, wie Jesus gelebt und gewandelt ist. Wer nicht mehr lebt wie Jesus, der wird auch nicht teilhaftig seiner Natur. In dem Augenblick, wo du anfängst, so zu leben wie Jesus, und dann musst du dieses Fleisch essen. Ich sage jetzt ganz was Böses. Wer viel Schweinefleisch isst, nicht gegen Schweinefleisch essen. Je nachdem, wo das Schwein gehalten worden ist. Also wir haben Schweine im Schwald die Sau frisst sogar ihr Urin. Und wir haben geschlachtet und wir wussten nicht und wir haben gegessen. Und dann heißt es, plötzlich schmeckst du Urin, sogar in der Wurst. Du schmeckst Urin überall, weil die Sau frisst ihren eigenen Kot und ihren eigenen Dreck. Also die suhlt da drin und so weiter. Wenn du sowas isst, wundere dich nicht, wenn du dann plötzlich auch so überall so einen Geschmack hast. Und die Inder sagen, was der Mensch isst, das ist er. Ich habe mal den Test gemacht, mal für mich, ich habe es nicht geglaubt. Ich habe nur Mandarinen gegessen und Mangos und lauter schöne Früchte. Du, meine Haut roch auch ohne Parfüm nach Orangen. Was du isst. Und genauso, wenn du Jesus isst, ISST, Essen. Wenn du Jesus isst, wirst du teilhaftig seines Wesens, seines Geistes, seiner Natur. Nur nebenbei. Also, wer mein Fleisch nicht isst und mein Blut nicht trinkt, nur das Fleisch, das Gottes Wort uns gibt, also Jesus, das Wort Gottes redet von Jesus überall, das ist unsere Energie und unsere Stärke. Unser Fundament, darauf wir weiterbauen. Hier bekommen wir Kraft, hier bekommen wir Liebe, hier bekommen wir Glauben, hier bekommen wir ein gutes Herz, hier bekommen wir alles, was Gott zu bieten hat. Gott wollte ein gesundes Volk haben. Deshalb war der Kranz. Ich bin kein Adventist und kein Jude und dergleichen. Gott wollte ein sauberes, reines, gesundes Volk haben. Und deshalb hat er gesagt, was reine Tiere sind und was unreine Tiere sind. Aasbeseitiger sind nichts für euch, hat er gesagt. Aasbeseitiger sind nichts für euch. Eigentlich, und interessanterweise ist, von den Vögeln hat er nichts verboten. Also die Israeliten dürfen fast alle Vögel essen, außer die Geier. Die dürfen sie nicht essen, also Aasbeseitiger. Aber sonst alle anderen Singvögel, die dürfen essen. Also die dürfen Vögel essen. Warum? Und es ist interessant, Vögel, und Paulus schreibt, ein anderes Fleisch haben die Tiere, ein anderes Fleisch die Pflanzen, ein anderes ist Menschenfleisch und so weiter. Und ich sage auch, ein anderes ist Gottes Fleisch. Mein Fleisch, sagt Jesus. Ist was Außergewöhnliches. Mein Fleisch. Und das ist interessant, diese reinen Tiere durften die Israeliten essen. Aber alles, was Aasbeseitiger waren, war tabu für sie. Alles, was unter der Erde lebte, Maulwürfe waren tabu. Alles, was aus der Unterwelt kommt, ist tabu als Speise für Israel gewesen. Und diese Vögel, das Bild für die Lüfte. Also Geist, was Flügel hat. So. Auch wenn es Raubvögel waren, außer Geier. Geier waren verboten. Wer nicht mein Fleisch isst und mein Blut nicht trinkt. Jesus hat uns etwas zurückgelassen, das göttlich war. Die Art seines Lebens, der Weg, den er gegangen ist, die Werke, die er getan hat. Und wir sollten lernen, ihn zu imitieren, ihm nachzumachen und ihm nachzuahmen. So sein wie Jesus. Das ist Gottes Plan. Das ist das Fundament. Jesus als die Grundlage. Es ist so einfach heutzutage. Du brauchst keine Bibel, um rauszukriegen, was soll ich tun und was soll ich nicht tun. Du musst nur fragen, was würde Jesus tun? Was würde Jesus tun? Was würde Jesus sagen? Wie würde Jesus reagieren? Und dann hast du schon die ganze Bibel ausgelegt. Die beste Bibelauslegung ist, wenn du Probleme hast, du nicht mehr weiter weißt, was würde Jesus jetzt in meiner Situation machen? Da Sorgen bis hier, Angst bis hier, Krankheit bis hier, hast keinen Durchblick, keinen Überblick mehr. Was würde Jesus in dieser Situation machen? Weißt du, was er machen würde? Er würde sich auf den Berg zurückziehen, zu seinem Vater gehen und sagen, lieber Vater, ich lass dich nicht, du segnest mich denn. Das würde er machen. Wenn er nicht mehr weiter wusste und immer, und eigentlich hat er überhaupt, Jesus war Mensch und er wusste auch nicht alles. Und er sagt, Tag und Stunde weiß auch nicht einmal der Sohn, was der Vater sich seiner Macht vorbehalten hat. Er war auch begrenzt hier auf dieser Erde. Und er hat gebetet und den Vater gefragt, soll ich den Petrus nehmen? Der Petrus ist meines Erachtens sehr komischer Kauz. Also mit Petrus ist sehr schwer umzugehen. Und so weiter. Also soll ich den Petrus als Apostel nehmen? Und der Vater sagte ja. Und dann, er nahm Petrus an als Apostel. Und dann natürlich auch den Judas. Er wusste ganz genau von Anfang an, dass der Judas Ischariot ihn verraten wird. Soll ich den Judas mit einladen, in meiner Gefolgschaft, in meine Gemeinde Mitglied zu werden, einer meiner Jünger und Schüler zu werden? Soll ich ihn einschreiben und ihn mittragen? Der Vater sagte ja und gibt ihm auch noch die Kasse. Und wir lernen, und Jesus lernte Gehorsam. An dem, was er litt. Jesus hatte alles vom Vater. Er hat nicht, was er dir und mir gegeben hat, alles von Gott. Und das hat er uns weitergegeben. Er lernte Gehorsam an dem, was er litt. Du musst vorstellen, 3 Jahre lang, du weißt, einer, der wird mich verraten. Du kennst ihn schon. Und so weiter. Der wird mich verpetzen. Und der wird mich in die Pfanne hauen. Und der wird mich über den Tisch ziehen. Und der wird mich ausliefern. Der wusste, und dem noch den größten Happen zu geben, da beim Abendmahl oder beim Mahl und sagt, Judas, und was du tust, das tue, und dann noch das Geld anvertrauen, obwohl er von Anfang an wusste, Judas ist ein Dieb. Bitte, ja, das war Gnade. Das ist, und da lernen wir, er lernte Gehorsam zu tun, was der Vater sagte, und eines dieser Fundamente und Grundsteine ist Gehorsam. Ist Gehorsam. Also diese richtigen Fundamente. Und Gott will nicht unser Opfer haben, sondern Gott will unser Gehorsam haben. Wir sollten also die Statur, das Format, das Profil Jesu haben. So wie Jesus. Und deshalb sind auch die Christen in Antiochien Christen genannt worden, weil sie so ausgesehen haben wie Christen, so gehandelt haben wie Christen, so reagiert haben wie Christen, so gedient haben wie Christen und so weiter. Wir sollen seine Kraft in uns haben. Und die kommt nur, wenn wir ihn gegessen haben. Als wir hier über das Blut Jesu mal gesprochen haben, kam jemand zu mir und sagte, sag mal, wie kriege ich das Blut Jesu in meine Adern? Ich sage dir eins, Abendmahl. Und zwar richtiges Abendmahl. Und zwar, dass du den Leib des Herrn erkennst. Da ist der Herr dahinter. Wir haben zu wenig Ahnung vom Abendmahl, was das Abendmahl wirklich ist. Das ist so ein tiefes Geheimnis. Aber Abendmahl ist nicht nur, dass ich dann krümelchen Brot nehme und aus dem Kelch was trinke. Abendmahl ist eine Lebensphilosophie. Er gab sich für mich. Er brach sein Leben für mich. Er ist zerbrochen worden. Und wenn ich Gott dienen will, muss ich auch mein Leben zerbrechen. Eigentlich alles, was so in diesem Krümelbrot passiert, schon allein was, ich bin das Brot des Lebens. Hast du schon einen Brotbaum gesehen, wo Brot auf dem Baum wächst? Ich habe noch keinen Baum gesehen, wo Brot wächst. Und so weiter. Im Gegenteil, das Korn wächst auf dem Feld. Das muss geerntet werden, muss gedroschen werden. Also, bevor so ein Stückchen Brot du in den Händen halten willst, das macht einen ganz langen Prozess durch. Und wir beachten gar nicht, was für Leidenszeit dahinter ist. Da wird mit der Dreschflegel geklopft. Heute geht's alles automatisch, aber wir werden auch automatisch geklopft und automatisch gedroschen. Du musst also nicht wundern, wenn alles nachher so automatisch bei dir geht. Du fragst, was ist mit mir los? Deshalb nächstes Mal die Zusammenhänge. Der Prozess ist der gleiche. Es wird geschlagen, das Korn aus den Ehren rausgeklopft, Spreu vom Weizen getrennt. Du erlebst eine große Trennung in deinem Leben, wenn du Kind Gottes wirst und wenn du so ein Stückchen Brot, so ein Krümelbrot werden möchtest, selbst ein Krümelbrot werden möchtest, du musst so einen Prozess des Zerbruchs, des Dreschens, aber das ist noch milde, Dreschen ist noch milde. Jetzt kommst du in die Mühle. Da wirst geputzt. Du wirst zerbrochen, von dir bleibt nichts mehr übrig. Du zerstörst dein Leben radikal. Ein zermahlener Körnchen kann nicht mehr auferstehen. Ein zermahltes Körnchen ist kaputt, ist erledigt, ist beendet, ist zu Ende, ist verloren. Ist noch ein gedroschenes Körnchen kann immer noch aufgehen, wenn es in die Erde fällt. Aber ein zermahlenes Körnchen kann nie mehr aufgehen. Geht nie mehr auf. Jetzt, und das geht noch, ist noch sehr gnädig. Du denkst, dass der Dreschflegel ist gut, die Mühle ist gesegnet. Aber jetzt wirst gemengt. Früher hat man geknetet. Und du wirst schön, ganz schön geknetet, meinst du. Oder du wunderst dich, mein Gott. Und das ist das Fundament unseres Lebens, wie wir Kinder Gottes, mündige, reife Kinder Gottes werden, geistliche Kinder Gottes werden. Also wir werden gedroschen, wir werden zerklopft, zermalmt. Also die alte Mühle, das war auch mal, die Frau hat geklopft, so Steinmulde, geklopft. Und dann geht's noch weiter, wird's geknetet. Und nachdem du geknetet und so schöne Form geworden bist, und du kommst mit anderen Körnern zusammen, andere sind auch zerbrochen, du kommst mit zerbrochenen, zermahlenen Körnern zusammen, dann wirst du zusammengeschweißt. Und dann denkst du, das ist so schöne Form. Und freust dich, lieber Gott, ich danke dir, dass es so gut abgegangen ist. Dass alles so gnädig gewesen ist. Und jetzt kommt das Schlimmste. Du kommst in den Backofen. In die Backröhre. Mein Gott. Da ist so heiß. Da war draußen auf diesem Feld, wo lange Zeit nicht geregnet hat, noch wunderbar. Da war noch dieses Dreschflegelverhalten der Leute. Da war noch wunderbar. Die Mühle war auch noch gut. Aber jetzt in diesem Ofen, ich verbrenne. Du weißt, was das auf mich auf Deutsch heißt? Wenn du so ein Krümelbrot in den Händen Gottes werden möchtest. Ich bin das Brot des Lebens. Jesus. Und Jesus hat sein Leben gebrochen. Ich komme in den Ofen. Halt dich fest. Du musst die Hölle durchmachen. Die Hölle. Und da wirst du in diesen Ofen hinein und da knistert und da ist also furchtbar. Also schlimmer kann es nicht mehr kommen. Und wenn du das alles überlebt hast, jetzt sagst du, oh lieber Heiland, danke. Und jetzt nimmt der Herr Jesus das Brot und brach es. Und nochmals gebrochen. Und ich muss mich nochmals trennen von dem anderen Teil. Das andere Teil kriegt irgendjemand anders. Und du wirst gebrochen und nochmals gebrochen und nochmals gebrochen. Herr, wie oft werde ich noch zerbrochen? Das Fundament. Und viele haben es verlernt. Wir wollen immer den Segen Gottes haben. Immer so auf der Halleluja-Höhe sein, auf der Wolke Nummer 7, da beim Heiland, auf seinem Fußschemel irgendwo sitzen. Geschwister, bis wir soweit sind, bis wir auf den Tisch des Herrn gelangen, ist ein ganz langer weiter Prozess. Und dieser Zerbruch. Und das nächste, was als Fundament des Glaubens, was ich hier darstellen möchte, ist Zerbruch. Was ist das? Zerbruch. Und das tut uns nicht gut. Das liegt uns nicht. Unsere menschliche Natur. Gott verschone mich. Herr, das widerfahre dir nicht. Und was sagt Jesus? Teufel hinter mir. Weg von dir. Und genau das ist, und deshalb kommt ihr in die Gebetsstunde, hier wie dieses, oh Bruder, leg die Hände, dass das mir nicht passiert. Dass es gut durchgeht, dass ich diese Probleme nicht durchmachen muss. Und dass der Herr die Krankheit mir wegnimmt. Und dass der Herr diese Sorge mir wegnimmt und so weiter. Weißt du, was ich mache? Ich vorenthalte euch der Segnungen Gottes. Eigentlich soll ich Dreschflegel nehmen. Oder diesen Mühlstein. Oder den Backtrog. Oder dann die Schaufel nehmen und euch in den Ofen reinschieben. Das wären die richtigen Werkzeuge und die richtige Methode. Aber du siehst, wie fleischlich wir sind. Das gilt mir genauso. Ich rede für mich selber. Ich rede nicht von euch. Ich rede von mir selber. Weißt du, Herr, gebrauche mich. Herr, segne mich. Und so stehen wir da, Herr, segne mich, Herr, gebrauche mich. Der Herr sagt, jawohl, jawohl, ich mache das. Ich freue mich, dass ich solch einen willigen Diener, solch einen bereitwilligen Knecht gefunden habe. Und jetzt, Körnchen, kommst du in die Mühle. Aber Herr, doch nicht so. Ich habe mich getäuscht. Bestimmt habe ich deine Stimme nicht gehört oder überhört und nicht aufgepasst. Und jetzt, und so weiter, und dann hadern wir mit Gott und wir... Ich könnte das Bild jetzt von diesem Körnchen nehmen und ich könnte den Weg der Kinder Israel bis ins gelobte Land nehmen. Auszug aus Ägypten bis Einzug ins gelobte Land. Genau der gleiche Zirkus. Genau die gleiche Prozedur. Es bleibt nichts erspart. Also wenn du Gott dienen möchtest, das Ziel erreichen möchtest, es bleibt dir nichts erspart. Wir sollten also denselben Glauben haben, gleichen Lebensstil haben, was Jesus hatte, die gleichen Ziele und so weiter. Aber das können wir nur, wenn wir ein Teil von ihm geworden sind. Wir haben im Lukas-Evangelium eine interessante Geschichte. Jesus sagt Zachäus. Wer kennt die Geschichte vom Zachäus? Lese ich nicht vor. Muss ich sonst vorlesen, wenn da ein paar sind, wo nicht kennen. Jesus sagt Zachäus, ich muss in dein Haus einkehren. Zachäus, ich muss zu dir kommen. Weißt du, was das heißt? Jesus sagt Zachäus, ich muss in deine Familie kommen. Ich muss in deine Arbeit kommen. Ich muss in deine Gedanken kommen. Zachäus. Also ich muss in dein Haus kommen. Wir haben letzte Woche vom Haus gehabt, da wiederhole ich jetzt nicht mehr viel. Zachäus, ich muss in deine Gefühle hineinkommen. Zachäus, ich muss in deine Finanzen reinschauen und reinkommen. Ich muss in dein Haus eingehen. Wenn du sagst, ja Jesus, komm zu mir. Ich lade dich ein. Jesus kommt und dann fängt er an, in deine Küche zu arbeiten. Jesus in dir, das ist das Fundament, die Grundlage des christlichen Glaubens. Ist Jesus schon in dir drin, bei dir eingekehrt? Weißt du, als Jesus in das Leben des Zachäus kam, Jesus musste nichts sagen, dem Zachäus nichts erklären, nichts vorpredigen, nichts vorbeten, nichts vorsingen. Der Zachäus wusste ganz genau, wo es lang geht. Wenn Jesus in dir ist, brauchst du keine Predigt mehr. Dann hast du den Prediger in dir selber, den Professor, den Lehrer in dir selbst. Wenn Jesus in dir ist, muss niemand mehr sagen, wie du mit deinen Mitmenschen umgehst. Wenn Jesus in dir ist, dann weißt du, wo du schuldig geworden bist. Wenn Jesus in dir ist, dann weißt du ganz genau, wo und wem du helfen kannst und sollst und nicht sollst. Auch das gehört dazu. Wir sollen nicht allen Menschen helfen. Wir sollen nur den Menschen helfen, denen Jesus auch helfen würde. Und wir sollten die Menschen segnen, die Jesus auch segnen würde. Und den Menschen dienen, denen Jesus auch dienen würde. Also du weißt ganz genau. Und so ich jemand betrogen habe, Zachäus wusste ganz genau, was passiert. Wenn er in uns ist, dann muss man uns nicht mehr viel erklären, erzählen und so weiter, wie man betet. Wenn er in dir ist, wenn der Heilige Geist in dir ist, wenn das Wort Gottes, das Fleisch gewordene Wort Gottes in dir ist, dann muss man dir nicht mehr sagen, wann man zum Gottesdienst geht, wie man zum Gottesdienst geht, wie man die Bibel liest, wie man seine Gaben und Talente richtig einsetzt oder wie man richtig gibt. Das muss man gar nicht mehr sagen. Und du wirst, es ist gefährlich, wenn du anfängst, mit Jesus einzuladen. Jesus, komm in mein Haus. Oder es fängt schon allein, ich möchte Jesus sehen. Zachäus wollte das. Wenn du Jesus sehen willst, kommt eine ganze Lawine in deinem Leben in Bewegung. Da rollt es. Da läuft es. Und da muss dir niemand mehr sagen, wie du geben solltest. Und Zachäus, ist es interessant. Ich frage mich, guter Mann, wovon hast du gelebt? Du musst ein Millionär gewesen sein. Oder so viel zusammengegaunert haben, dass dir noch was unterm Strich übrig geblieben ist. Und von dem Rest lebe ich selbst. Also er verteilt die Hälfte meines Besitzes. Und wenn ich betrogen habe, und das muss er betrogen haben, sonst hätte er kein Geld gehabt und dergleichen. So viel Schwarzgeld. Oder muss Schwarzkassen gehabt haben, noch irgendwie so Kaffeekassen. Also er muss ein Gauner gewesen sein. Und trotzdem von dem Rest lebe ich. Und Gott, wenn Jesus in dein Leben kommt, weißt du, wie man richtig lebt? Dieser reiche Jüngling, verkaufe alles und gibst es den Armen. Ich sage, der Zachäus hat etwas gelernt, was wir vielleicht nicht gelernt, noch nicht gelernt haben. Ohne Geld zu leben. Ohne Vermögen zu leben. Gott gegeben haben und einfach jeden Tag aus seiner Hand zu nehmen. Und aus der Hand Gottes leben. Reinhard Bonnke, ein amerikanischer Evangelist oder deutscher Evangelist, je nachdem, was man nimmt. Was man glaubt, er ist zurzeit in Amerika. Ein Journalist hat ein Interview mit ihm gemacht und sagt, Herr Bonnke, wir haben Ihre Gehaltsliste studiert und wir haben auch rumgefragt und festgestellt, Sie haben gar kein großes Vermögen, Sie haben gar kein Vermögen. Was machen Sie im Alter? Dann sagt er ganz so, wie er so halt ist, ach, er lebt von der Hand in den Mund. Oh nein, der Journalist sagt, Sie leben ja von der Hand in den Mund. Ja, sagt er vollkommen recht. Ich lebe von der Hand in den Mund, aber von der Hand Gottes. In den Mund. Die Hand Gottes in den Mund. Das ist das Geheimnis. Wenn du die Hand Gottes in den Mund hast, dann kannst du richtig leben. Wenn du nur mit deiner Hand in den Mund lebst, das geht nicht lange gut. Aber mit der Hand Gottes in deinem Mund. Wenn Jesus in dir ist, dann muss man nicht mehr sagen, wie betet man für die Kranke. Das tust du, da werden Kranke gesund oder Dämonen werden vertrieben oder in anderen Sprachen wird gebetet. Das läuft alles automatisch dann. Wenn Jesus in dir ist, in dein Haus eingezogen ist. Wir müssen dieses göttliche Fleisch gegessen haben. Und dann ist unsere Seele satt und dann zweifelt sie nicht mehr. In dem Augenblick, wo du satt an Jesus geworden bist, dich gesättigt hast an Jesus, dann hören die geistlichen Probleme auf. Da hört die Anfechtung auf. Da hört die Krankheit sogar auf. Da muss der Teufel dich in Ruhe lassen, weil du so voll von Jesus bist. Aber Zweifel, Anfechtung und Versuchung kommt, wenn du leer bist. Als Jesus hungerte, sogar als Jesus hungerte, als er fastete, kam der Teufel und sagte, das sind Steine, mach sie zu Brot. Immer wenn du Hunger hast, kommt der Teufel und versucht dich zu Fall zu bringen. Viele Christen kennen dieses richtige Fundament nicht. Dass Jesus das Brot ist, das Brot, das vom Himmel gekommen ist, Johannes 6, Vers 51, ich bin das Brot, das vom Himmel kam. Und wir sollten essen, Geschwister, das ist so wichtig. Das ist unsere Grundlage, was vom Himmel kommt. Also was vom Himmel kommt, sollen wir essen. Das, was Gott uns schickt. Ich bin das Brot, das vom Himmel gekommen ist. Isst du das, was Gott dir schickt? Was er selbst uns aus seinen Händen gibt? Tausende wurden satt durch das Brot, das Jesus aus seinen Händen den Aposteln gegeben hat. Das gebrochene Brot. Es ist so wichtig, kriegst du hier in dieser Gemeinde das, was aus der Hand Gottes kommt? Und ich möchte heute nur so ein Diener sein, deshalb habe ich so eine Schürze an, damit ich euch dienen kann. Brot brechen. Ich gebe nur weiter, was Jesus mir gegeben hat. Manchmal ist es angenehm, manchmal ist es nicht angenehm. Weißt du, da kriegst du so einen Fischschwanz in der Hand, gibst denen da und so weiter. Und du musst es aus meiner Hand nehmen. Und ich muss nächstes Mal, und ich muss aus der Hand Jesu nehmen, diese gebrochenen Krümeln. Aus der Hand Jesu. Sind wir bereit, das anzunehmen? Weißt du, dir gibt Jesus und mir gibt Jesus nichts persönlich. Halt dich fest, es ist wahr. Er gibt immer durch sein Bodenpersonal. Und nimmst du den Bodenpersonal Gottes an? Jemand kam zu mir und sagte, Herr, mal du das, ich kann an den lieben Gott glauben, aber mit seinem Bodenpersonal habe ich große Schwierigkeiten. Hast du mit dem Bodenpersonal Gottes Schwierigkeiten? Ohne dem Bodenpersonal Gottes läuft nichts. Und wir haben so viel Gleichnis in der Bibel und der Diener und er sandte seine Diener. Heute Morgen habe ich in meiner Bibellese gelesen, er sandte die 72 aus und sagte, geht mir voraus in den Städten, bereitet mir vor und nehmen sie euch nicht in eine Stadt, schüttelt den Stab runter, sogar noch von den Schuhen und sagen gute Nacht und auf Wiedersehen. Und es wird diesen Städten schlimmer gehen als Sodom und Gomorra. Also Gott legt großen Wert auf seine Diener. Und wie gehst du mit seinem Bodenpersonal um? Wenn er dir das Brot so reicht, so, ich weiß nicht, wie er das gemacht hat, mit dem Brot kann ich schon verstehen, er brach das Brot, aber die Fische. Er hat schon so oft mir überlegt, wie hat er die Fische mit Messer geschnitten oder hat sie auseinandergerissen? Was hat er mit den Fischen gemacht? Aber du kannst nachdenken, vielleicht fällt dir was ein. Okay. Der Mensch lebt nicht von Brot allein, Matthäus 4, Vers 4, sondern von einem jeglichen Wort, das durch den Mund Gottes geht. Unser Speisen muss aus dem Himmel kommen zu uns. Nur dann werden wir so richtig satt. 1. Korinther 10, Vers 1 und folgende Verse. Man wird nur durch starke Speise stark. Das ist eine Grundlage. Wer nicht richtig isst, kann auch nichts Richtiges leisten. Wer nicht richtig genährt wird, der kann auch nicht richtig dienen. Wer nicht voll ist. Und deshalb hat Gott gesagt, die Priester, die haben ganz was Tolles. Also die Priester sollten das feinste Mehl essen. Und die Priester sollten das beste Fleisch bekommen. Das andere soll man verbrennen. Das war im Alten Testament. Und deshalb war Gottes Alternative, Johannes der Täufer, der hat von wilden Honig gelebt und Heuschrecken gelebt und von wilden Honig und Heuschrecken gelebt. Er war Priestersohn. Ihm stand das zu, aber er hat darauf verzichtet. Er sagt, danke, ich möchte es nicht. Ich möchte was Originelles sein. Kamelhaar tragen, das war auch ein Priester verboten, ein Unrecht sogar. Und genau das, was verboten war, was unwürdig eines Priesters nicht würdig war, das trug der Sohn des hohen Priesters, Johannes der Täufer. Heuschrecken, wilder Honig und Kamelhaar, ein lederner Gürtel. Eigentlich dürfte er das gar nicht machen, aber das macht er, weil er Zeichen setzen wollte. Sein Leben war ein Zeichen. Hier 1. Korinther Kapitel 10, starke Speise, starkes Leben. Und hier, Jesus sagt, ich habe noch eine andere Speise. Und jetzt 1. Korinther 10, Vers 1. Denn ich will nicht, dass ihr als Unwissende seid, Brüder, darüber, dass unsere Väter alle durch die Wolke waren. Und sie alle sind alle durch das Meer hindurchgegangen. Und sie alle sind getauft worden in der Wolke und in dem Meer. Und sie alle haben dieselbe geistliche Speise gegessen und alle den gleichen geistlichen Trank getrunken, denn sie tranken aus dem geistlichen Felsen, der sie begleitete. Israel geht durch die Wüste und der Fels begleitet sie. Dieser geistliche Trank. Das, was der Mensch trinkt und was er isst, das ist er. Was ist deine Grundnahrung? Also diese Fundamente, was ist deine geistliche Grundnahrung? Der Fels, der mitgeht in der Wüste. Gut, das ist ein Geheimnis. 2. Mose 17 haben wir diese Geschichte, wo Moses an diesen Felsen geschlagen hat und Wasser aus dem Felsen kam. Und 40 Jahre später, 4. Mose 20, und da liegen 40 Jahre dazwischen, hat er zu diesem Felsen, da sind sie wieder an der gleichen Stelle fast gekommen. Dieser Fels, der sie begleitet hat in der Wüste, Und dieser Fels hat ihnen sehr viele Probleme bereitet oder bereitete dem Volke Gottes. Und hat sogar dem Moses den Weg ins gelobte Land verschlossen. Fels, wir meinen, diese Grundlage, dieser Fels begleitete sie. Dieses Fundament begleitete sie, dieser Fels. Und dann, als er das mit dem Felsen redet, 4. Mose 20, schlägt er diesen Felsen. Da ist etwas Prophetisches drin. Da ist ein Hinweis auf Jesus. Und Paulus sagt hier weiter, oder im Hebräerbrief heißt es, dieser Fels in der Wüste, der ist Jesus Christus, der sie begleitete. Und das erste Mal ist die Sendung Jesus zu Israel. Die haben ihn geschlagen ans Kreuz, gekreuzigt. Und das zweite Mal, Christus sollte nicht nochmals gekreuzigt werden, sondern wir sollen mit ihm sprechen, mit ihm reden, ihn anrufen, ihn bitten und so weiter. Und er wird uns lebendiges Wasser schenken. Und dann sagt Jesus einmal, gerade als er vom Heiligen Geist sprach, wer an mich glaubt, wie die Schrift sagt, von des Leibe werden Ströme lebendigen Wassers fließen. In 2. Mose 17 erleben wir und sehen wir, dass gerade dieser Fels, der am Anfang und am Ende steht, einen Krieg auslöste. Amalek stritt dagegen. 2. Mose 17, 16. Krieg hat der Herr gegen Amalek von Generation zu Generation bestimmt. Amalek wollte diesen Felsen haben. Die Welt wollte diesen Felsen haben. Die Welt versuchte mit aller Gewalt, diesen Felsen an sich zu reißen. Und Kampf hat Gott von Generation zu Generation den Amalekitern zugesagt oder angesagt und angekündigt. Warum? Weil die wollten das, was Gott seinem Volk gegeben hat. Das war kein Brunnen. Das war keine gewöhnliche Quelle. Das war Wasser vom Himmel hergegeben, von oben aus dem Felsen kam das Wasser. Und das wollte die Welt haben. Und die Welt versucht, uns wegzunehmen, uns wegzudrängen. Und deshalb ist ein ewiger Kampf angesagt zwischen Amalek und Volk Gottes, zwischen Gläubige und Ungläubige. Die wollen unsere Kraftquellen rauben. Und ich habe festgestellt, was der Teufel schon alles gemacht hat. Weißt du, du schämst dich, vom Kampf des Glaubens zu sprechen, wenn ich über den Kampf des Glaubens spreche. Als ich mich so vorbereitet, kämpfe den guten Kampf des Glaubens, habe ich Komplexe gehabt. Was denken die Moslems? Wenn das einer hört, also geistliche Kriegsführung, dann denken sie Terrorismus. Weil heutzutage der Teufel macht alles madig, alles schlecht, was Gott seinem Volk anvertraut hat. Oder ich denke nur Liebe. Wenn du heute von Liebe sprichst, die Leute denken Sex. Wenn du heute von Frieden sprichst, denken sie an Abrüstung. Du kannst heute diese geistlichen, heiligen Begriffe gar nicht mehr richtig und heilig gebrauchen, weil der Teufel versucht, dem Volk Gottes das streitig zu machen. Und deshalb von Generation zu Generation Krieg und Kampf angesagt dem Amalek. Amalekiter heißen übersetzt Mühselige aus der Tiefe, aus dem Tal. Mühselig. Die Mühseligen aus dem Tal, aus der Tiefe wollen dir streitig machen. Das kannst du nicht, das geht nicht und das schafft ihr und so weiter. Das ist nicht möglich, aber der Herr sagt, du sollst es. Du sollst kämpfen. Und Gott. Und das Problem war, dass Saul nicht die Amalekiter ausgerottet hat, sondern er hat das Beste von denen genommen. Und es ist auch ein ganz großes Verhängnisproblem, ist, wenn wir nicht eine ganze Sache mit Gott machen, dann wird es uns zum Verhängnis. Verlieren wir unsere Berufung. Saul hat seine Salbung, seine Vision verloren, weil er die Amalekiter nicht radikal ausgelöscht hat, so wie Gott befohlen hat. Er hat nur das Beste behalten. Und dann redet der liebe Mann und sagt, ja, ich habe das für den Herrn behalten, das Beste, den König und so weiter. Gott sagte, nein. Du siehst also, wenn wir Gott nicht gehorchen, und Ungehorsam ist Zauberei. Das hat er in diesem Zusammenhang auch Gott gesagt, ist schlimmer wie Zauberei. Und wir kriegen so viele Probleme, wenn wir die Fundamente des Glaubens nicht beherzigen, die Gott uns gegeben hat, und Kompromisse eingehen. Das schlimmste Verhängnis dem Volk Gottes sind Kompromisse. Wenn wir Kompromisse, ach, das wird nicht so schlimm werden. Und jetzt sagt Jesus, wer diese meine Worte hört und tut, den vergleiche ich wie einen klugen Baumeister, der sein Haus auf dem Fels baut. Beherzigen wir die Worte Gottes und sagen, nee, es wird nicht so schlimm kommen. Wir sollen das Schlimmste einplanen. Wir sollten das Schlimmste einplanen. Und nur der Kluge gewinnt die Ewigkeit. Oder hier das Bild von klugen und törichten Jungfrauen. Die törichten Jungfrauen, ach, der Herr kommt, was? Ach, der kann selber nicht mal so lange warten. Und so weiter. Und hat Sehnsucht nach seiner Braut. Und er wird schnell kommen. Und es verzog und sie wurden alle schläfrig. Und alle waren gläubig. Also, oder würden wir als gläubig hinstellen. Alles waren Jungfrauen. Alle gingen dem Bräutigam entgegen. Alle hatten Lampen. Alle hatten Öl in ihren Lampen. Und doch waren ein Teil klug und ein Teil törichte. Warum? Weil die anderen nicht zusätzlich Öl mitgenommen haben. so klug und deshalb zusätzlich den Frieden Gottes. Hast du den Frieden Gottes? Das ist Zusatz. Zusätzlich. Zusätzlich Öl in der Lampe. Zusätzlich. Das richtige Fundament. Es ist Jesus. Zusätzlich. Verkaufe alles, was du hast, und du wirst einen großen Schatz im Himmel haben. Zusätzlich. Weggeben. Philipper 4, Vers 7, wieder zurück, ganz schnell. Das ist das Fundament, das alles übersteigt. Der Friede Gottes übersteigt alles. Alles, was übersteigt, ist, geht in den Himmel. Alles, was übersteigt. Deine Liebe, die alles übersteigt. Gott segnet nicht den ersten Weg. Den musst du so oder so gehen, diesen ersten Weg. Gott segnet die zweite Meile. Die erste Meile musst du so oder so gehen. Ich muss sowieso zum Gottesdienst gehen. Aber wenn du noch jemand mitnimmst und jemand begleitest, da liegt der Segen drauf. Und deshalb, ich mache euch Mut, wenn ihr schon zum Gottesdienst gehen müsst, dürft oder sollt, dann nicht allein kommen, jemand mitschleppen. Warum? Weil der Segen liegt immer auf den zweiten, auf die zweite Meile. Und wenn ich schon geben muss und schon was tun muss und schon was sagen muss, dann sage ich noch zusätzlich etwas mehr, als was ich sonst sagen würde. Das zusätzlich ist, was Gott segnet. Alles, was du zusätzlich tust. Was du sowieso schlafen musst du so oder so. Aber wenn du zusätzlich eine Stunde länger schläfst. Oder eine Stunde früher aufstehst. Aber weil aufstehen musst du so oder so. Alles, was du zusätzlich in irgendeiner Art und Weise tust. Da liegt der Segen Gottes. Dieses zusätzlich. Und das, was Fundament ist, zusätzlich. Es muss ja nicht regnen. Es muss nicht eine Flut kommen. Und ich bin entsetzt, wie viele Fluten jetzt in Griechenland. Ich bin dieses Gebiet abgefahren letztes Jahr. Habe gedacht, Mensch, guck mal, die Autos schwimmen davon. Und wir haben immer so am Wasser geschlafen. Ganz schön und ganz, wir haben immer an Stellen gesucht, wo es ganz nah am Wasser ist. Da war also dieser Damm nicht höher wie einen halben Meter. Und dort haben wir gewohnt. Und wenn ich so die Bilder sehe, was jetzt in Griechenland alles passierte, da so schnell, wer glaubt, dass das so schnell kommen kann? Man hat für die Ewigkeit gebaut, man glaubte für die Ewigkeit bauen und alles schwimmt davon plötzlich. Und so ist es, ist egal, es muss ja nicht kommen. Aber es kann 1000 Jahre halten, aber dann nach 1000 Jahren kann es passieren. Wir sollten für die Ewigkeit bauen. Der Friede Gottes, wenn der da ist, und deshalb, wir sollten den Frieden Gottes so ruhig in Gott sein, so richtig in Gott gelassen sein. Und das ist, was wir heute Abend möchten, gelassen sein in Gott. Und das kann ich euch nicht beibringen. Das kann ich euch nicht sagen, so jetzt Hände streckt und atmet tief durch und schließt die Augen und jetzt ist die Gegenwart Gottes da. Ich kann alles euch anleiten, aber dann werde ich ein Guru. Das machen wir bei Yogis oder irgendwelchen Meditationen. Du musst selber in die Ruhe Gottes eingehen. Jesus sagt, meinen Frieden gebe ich euch. Und den musst du haben, mitten in, und das sagt er genau kurz vor der Verhaftung, kurz bevor der große Sturm kommt, kurz bevor die Passion beginnt, kurz bevor die Leidenszeit Jesu beginnt, meinen Frieden gebe ich euch. Erschreckt nicht. Meinen Frieden gebe ich euch. Und auch, er hat auch gesagt, Gott interessiert sich nicht an deinen Glauben. Johannes 14, da heißt es auch vorneweg, da heißt es, glaubet an Gott und glaubet an mich. Das ist unsere landläufige Übersetzung. So steht es nicht in der Bibel. Im Originaltexten steht es, habt Gottes Glauben und habt meinen Glauben, also Jesu Glauben. Du sollst also nicht deinen Glauben, dein Glaube interessiert Gott überhaupt nicht. Du sollst Gottes Glauben haben und Jesu Glauben in dir haben. Und weil es den Heiligen Geist noch nicht gegeben hat, müsste ich heute sagen, und habt den Glauben des Heiligen Geistes in euch. Und erst dann, wenn wir dieses Fleisch gewordene Wort Gottes in uns haben, haben wir die Grundlage. Meinen Frieden gebe ich euch. Meine Gesundheit gebe ich euch. Meine Hoffnung gebe ich euch. Und eine ganze Menge. Wir müssen sein, diesen Gottesglauben oder den Glauben Jesu haben. Was ich den Vater bitte, das wird er tun. Das war Jesu Glauben, nicht unser Glaube. Das geht nicht, sagst du. Doch, wir müssen teilhaftig werden. Jesus in uns. So, wenn du den Frieden Gottes in dir hast und aufgenommen hast, dann hast du keine Angst vor morgen, keine Angst vor Zukunft, wenn Gott mit uns ist. Du bist so ruhig. Wenn ich hier einschlafe, wache ich hier drüben auf. Bin bei Gott. Was soll's? Habe ich keine Angst vor Versagen? Kann nicht erschüttert werden? Ich habe keine Angst vor der Ewigkeit? Egal, was jetzt kommt, ich war noch nie drüben, interessiert mich auch gar nicht so groß, was drüben alles abläuft. Ich weiß, es wird wunderbar, was kein Auge gesehen hat. Straßen aus Gold werde ich benutzen. Die Gehwege werden aus Edelsteinen sein, gepflastert. Es wird herrlich sein, das weiß ich alles. Also ich mache mir keine Sorgen, was kein Auge gesehen, kein Ohr gehört, kein Herz geglaubt hat. Das hat Gott denen bereitet, die ihn lieb haben. Also ich muss Gott nur lieb haben. Und das ist alles. Wenn ich ihn lieb habe, das Beste kommt auf mich zu. So keine Angst vor der Ewigkeit. Ich habe auch, wenn Gott in mir ist, dann habe ich keine Angst vor Dämonen und Teufeln. Der Teufel muss Angst vor mir haben, weil ich dann ihm gefährlich bin. Dann habe ich auch keine Angst vor dem Antichristen oder den unkontrollierten Mächten. Der Friede Gottes nimmt mir alle Unsicherheiten. Der Friede Gottes nimmt mir allen Zweifel, alle Missverständnisse. Mein Leben besteht aus lauter Missverständnissen. Ich verstehe da nichts und dort nichts und hier und drüben. Und einander haben wir Kommunikationsschwierigkeiten. Manchmal, wir reden aneinander vorbei. Der Friede Gottes, wenn wir drüben sind und ich werde Jesus sehen und wenn ich alles ihn sehen werde, werde ich nichts mehr fragen, werde ich alles verstehen, werde ich alles kennen. Keine Komplexe, wenn der Friede Gottes da ist. Der Friede Gottes gibt uns eine andere Verfassung. Verfassung. Ein anderes Gefühl. Eine andere Ausgangsbasis. Der Friede Gottes, wenn er von uns Besitz ergreift, dann leben wir in einer anderen Welt. Die Welt versteht uns nicht mehr. Meinen Frieden gebe ich euch, nicht wie die Welt. Die Welt versteht nicht. Wie kann der? Da bricht doch alles zusammen, alles abgebrannt. Das schöne Lied, dass ich 1000 Zungen hätte und einen 1000-fachen Mund. Dieses Lied wurde im 30-jährigen Krieg geschrieben, nachdem der Mann das Haus bis auf die Fundamente abbrannte. Oh, dass ich 1000 Zungen hätte. Und so viele andere, Paul Gehr hat so herrliche Lieder geschrieben, da sitzt er doch hier auf dem Friedhof, der gute Mann, und hat seine Kinder verloren, seine Frau beerdigt, und dann ist er ganz allein, und da fängt er erst das Dichten an von Liedern, nachdem fast die Welt untergegangen ist. Das kannst du nur, wenn Gott in dir ist. Wenn Gott in dir ist. Wenn du eine andere Ausgangsbasis hast, wenn die Ewigkeit dich erfüllt, der Friede Gottes alles übersteigt. Alles menschliche Denken übersteigt. Du brauchst etwas, was kein Architekt berechnen kann. Und auch das Unberechenbare hält. Und Unberechnete hält der Friede Gottes stand. Der Friede Gottes übersteigt alle unsere Mittel. Der Friede Gottes übersteigt alles, was wir nicht fassen und verstehen können. Und der Friede Gottes gibt uns eine ganz andere Existenzbasis. Das richtige Fundament ist der Friede Gottes. Dieser Friede Gottes hält allem stand. Beruhige dich. Ganz ruhig, der Herr ist mit dir. Der Psalm 23 ist die beste Tablette, beste Spritze, beste Therapie. Wenn du diesen Psalm 23 morgens, mittags, abends in der U-Bahn oder wo du auch immer stehst und der Teufel dir in den Kopf einredet, fang an laut musst du sagen, leise nützt nichts. Der Teufel muss es hören. Der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Schon einmal in diesem Satz zieht der Teufel aus. Schon bei diesem Satz prallt bei dir alles ab. Schon bei diesem Satz. Der Herr ist mein Hirte. Mir wird nichts mangeln. Und du weißt nicht, was du kochen sollst. Du weißt nicht, was du auf den Tisch bringen sollst. Was du anziehen sollst. Wo du hingehen sollst. Der Herr ist mein Hirte. Lass uns das zusammen nur sagen. Der Herr ist mein Hirte. Mir wird nichts mangeln. Gut, und das andere machst du zu Hause. Der Herr ist mein Hirte. Und ich werde bleiben im Hause des Herrn immer da und ewiglich. Dieser Friede ist auch mehr als nur der innere Friede. Leute, ich möchte euch auch warnen, die Esoteriker, New Age-Leute, die sprechen immer vom inneren Frieden. Dieser innere Friede ist nicht der innere Friede, den Gott uns gibt. Meinen Frieden gebe ich. Dieser Friede ist etwas Überirdisches, Übermenschliches. Das übersteigt alle Philosophie. Ich kann mir so viel einreden und einbilden. Ach, Seele. Und nun, hab Frieden für viele Jahre. Du hast jetzt genug gesammelt. Und dann heute Nacht wird man deine Seele fordern. Und was wird es sein, was du bereitet hast? Diesen Frieden, wovon die Esoteriker sprechen, den Frieden möchte ich nicht haben. Ich möchte den Gottesfrieden haben. Ich möchte den Gottesglauben haben. Ich möchte die Gotteskraft haben. Ich möchte die Gottesliebe haben. Die Gottesgesundheit haben. Und auch den Gottesfrieden. Der Held. Der Held allen Katastrophen und Stürmen und Krisen. Der Held. Und der Friede Gottes hält auch. Und wenn der Friede Gottes da ist, dann störe Fried Satan weg von mir. Satan hinter mir. Das ist die göttliche Realität. Das schafft ganz neue Situationen und Ausgangsbasis. Der Friede Gottes. Bist du voll von dem? Werde voll vom Frieden Gottes. Lasst uns aufstehen. Halleluja, Vater, ich danke dir. Ich danke dir, dass du Menschen befriedest. Du baust einen Zaun, eine schützende Mauer um sie herum. Dass der Arge sie nicht antasten kann. Der Satan begehrt euer, sagt dein Wort. Aber Herr, ich danke dir, dass du uns, bevor der Teufel uns begehren konnte, uns ins Visier genommen hat, hast du uns gesehen. Und wir wandeln vor deinem Angesicht und wir haben den Frieden Gottes. Lass uns zusammen zum Herrn kommen. Halleluja. Lass unsere Herzen und Hände zu ihm erheben. Und lass uns zusammen, du kannst auch deine eigenen Worte nehmen, aber ich möchte dir helfen. Lass uns einfach zusammen sagen, mein Gott, du bist mein Friede. Du bist mein Heil. Du bist meine Kraft. Du bist mein Leben. Du bist meine Führung. Ich bin in dir geborgen. Egal, was um mich herum passiert. Ich fürchte mich nicht. Denn du bist bei mir. Dein Heiliger Geist ist mit mir. Dein Wort ist in mir. Und Jesus, du lebst in mir. Und wenn es noch nicht der Fall sein sollte, ich lade dich ein. Komm, Jesus, in mein Leben hinein. Erfülle jede Zelle meines Daseins. Mach mich voll Heiligen Geistes. Gib mir deine Gesinnung, dein Wesen, deine Liebe, deine Herrlichkeit, die du beim Vater hast. Segne mich. Halleluja. Gott will dich segnen. Halleluja. Kannst du die Musik ein bisschen höher drehen? Oh, Shikatara Masand. Lass uns in Sprachen beten. Oh, wenn du in Sprachen betest, fängt Gott an, dich zu segnen. Fängt der Geist in dir zu wirken. Gott arbeitet jetzt an dir. Der Friede Gottes kommt zu dir. Er klopft bei dir an. Klares Kristallwasser erfüllt deine Seele. Ich gebe dir, was von meinem Thron gereinigt und geheiligt wurde. Ich gebe dir reine Speise. Ich erquicke deine Seele. Gott erquickt jetzt deine Seele. Und halte fern alles, was ich stören möchte, was deinen Frieden stören möchte. Mein Friede ist größer als alle Störenfried, sagt der Herr. Ich höre dich ein in meinen Frieden. Du wirst eingehüllt in Gott. Du wirst eingehüllt in Gott. Oh, Glory, Halleluja, Halleluja. Du wirst eingehüllt in Gott. Halleluja. Schwester, du wirst eingehüllt in Gott. Oh, Gottes Macht ist auf deinem Leben. Gottes Herrlichkeit ist da. Und Gott sagt, meinen Frieden gebe ich dir. Du bist hierher gekommen, und damit Gott dir begegnet. Halleluja. Und Gott will dir begegnen. Halleluja. Die Nähe Gottes, die Gegenwart Gottes erquickt deine Seele. Halleluja. Fürchte dich nicht. Oh, nicht nur unsere Schwester, sondern Gott erquickt deine Seele heute Abend. In diesem Kasten haben wir Gebetsanliegen, Nöte von Menschen, von Geschwistern, die nicht weiter wissen. Herr, und diese Nöte bringen wir dem Herrn. Heb deine Hände und segne jetzt diese Nöte, die da sind. In ein paar Minuten, wir werden unsere Nöte, noch neue Nöte dazu bringen. Und die kommen in einem gesegneten Pott. Alles, was hier die Geschwister aufgeschrieben haben, alles, was sie dir mitgeteilt haben, Herr, alles wird jetzt in deine Hände gelegt. Halleluja, Halleluja, Halleluja. Und wir danken dir jetzt für die Gebetserhörungen, die stattfinden werden, für die Befreiungen, die stattfinden werden, für die Siege, die stattfinden werden. Wir sagen dir jetzt Dankeschön, Herr Jesus. Halleluja, Halleluja. Du hörst Gebete. Halleluja. Menschen schreiben auf und Menschen geben es dir ab. Herr, und es ist genauso wie, als wenn wir einer Behörde etwas abgeben. Herr, und du bist die höchste Behörde des Universums. Wir geben dir unsere Sünden, unsere Lasten, unsere Sorgen. Herr, unser Unglück. Herr, unser Problem, unseren Kummer. Egal, ob sie zum Besten dienen oder nicht zum Besten dienen. Herr, wir geben sie dir alles ab. Mach du das Beste daraus. Halleluja. Wir wollen nichts mehr behalten. Wir wollen nichts mehr zu uns nehmen. Wir geben dir alles ab. Lass uns sagen, Herr, ich gebe dir alles ab. Ich gebe dir alles ab. Ich gebe dir alles ab. Bete weiter und sag, was du Gott abgibst. Ich gebe dir alles ab. Deine Sorgen gib ihm ab heute Abend. Deinen Kummer, deine Depression, deinen Frust, deine Traurigkeit, gib Gott diese Dinge ab. Alles, was nicht von Gott sein könnte, gib's ihm zurück. Und selbst wenn es von Gott ist, sag Gott, ich verstehe es nicht, mach du was draus. Mach du was draus. Halleluja, wir geben es dir ab. Halleluja, praise Gott.